Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Der 8. Mai war ein Tag der Befreiung. Er hat uns alle befreit von dem menschenverachtenden System der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft.
Es ist dieser kurze, befreiende Satz, der wie kein anderer von Richard von Weizsäcker in Erinnerung blieb und bleiben wird. Denn mit diesem Satz hatte der damalige Bundespräsident nichts Geringeres getan, als die Republik zu verändern. Guten Abend. Von Weizsäcker war es gelungen, die richtigen Worte für etwas zu finden, womit sich die Deutschen im Westen noch Jahrzehnte nach dem Krieg schwer taten. Er nahm ihnen die erdrückende Last der Niederlage, ohne die Verantwortung für die Nazi-Verbrechen in Frage zu stellen. Diese berühmte Rede am 8. Mai 1985, die zu den wichtigsten Reden in Deutschland überhaupt gehört, die konnte nur jemand halten, der zum einen aus seiner eigenen schmerzlichen Erfahrung heraussprach und der zum anderen diese nahezu unangefochtene Autorität hatte. Diese Glaubwürdigkeit und, selten hat dieses altmodische Wort so gut gepasst, diesen Anstand, mit dem er es vermochte, die Deutschen mit sich ins Reine zu bringen. Heute ist Richard von Weizsäcker im Alter von 94 Jahren gestorben. Andreas Jörens erinnert an ihn.
Ein Bürgerpräsident wollte der adlige Richard von Weizsäcker sein. Und er wurde einer der bis heute beliebtesten Politiker Deutschlands. Dazu beigetragen hat auch seine Rede 1985 im Bundestag. Eine Rede, die viel mit seiner eigenen familiären Vergangenheit zu tun hatte. Den Zweiten Weltkrieg erlebte von Weizsäcker als Soldat. Sein Bruder fiel in Polen, einen Tag nach Kriegsbeginn. Sein Vater war in der Nazizeit einige Jahre Staatssekretär im Auswärtigen Amt. Später wurde er als Kriegsverbrecher verurteilt. Richard von Weizsäcker trat in diesem Prozess als sein Hilfsverteidiger auf. Erlebnisse, die wohl in die Rede einflossen, die Richard von Weizsäcker auch zu einer moralischen Instanz machten.
Der 8. Mai war ein Tag der Befreiung. Er hat uns alle befreit von dem menschenverachtenden System der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Niemand wird um dieser Befreiung willen vergessen, welche schweren Leiden für viele Menschen mit dem 8. Mai überhaupt erst begannen und danach folgten. Aber wir dürfen den 8. Mai 1945 nicht vom 30. Januar 1933 trennen.
Und dann appellierte der damalige Bundespräsident an die jungen Leute, die nun in der Verantwortung stünden. Sätze, die auch heute so aktuell wie damals sind.
Die Bitte an die jungen Menschen lautet: Lassen Sie sich nicht hineintreiben in Feindschaft und Hass gegen andere Menschen, gegen Russen oder Amerikaner, gegen Juden oder gegen Türken. Lernen Sie, miteinander zu leben, nicht gegeneinander.
Wer war dieser Mensch, der so vehement für Verständigung und Versöhnung eingetreten ist? Wer war Richard von Weizsäcker? 1920 wurde er in Stuttgart geboren, hatte drei Geschwister. Weil sein Vater Diplomat war, verbrachte er seine Kindheit und Jugend in Basel, Kopenhagen, Oslo und Bern, ehe seine Eltern nach Berlin zogen. Nach dem Zweiten Weltkrieg studierte er Jura und Geschichte, machte Karriere in der Wirtschaft. 1969 startete er sein Politikerleben. Für die CDU zog er in den Bundestag ein. Dabei hatte er eigentlich ein ganz anderes Ziel.
Als ich ein Kind oder ein heranwachsender Jüngling war, da habe ich eine Zeit lang gedacht, es wäre doch schön, wenn ich von Beruf Sänger werden könnte. Daraus ist aber nichts geworden.
Stattdessen 1981 die Wahl zum regierenden Bürgermeister von West-Berlin, drei Jahre später zum Bundespräsidenten. Er setzte Ausrufezeichen, fuhr als erstes deutsches Staatsoberhaupt nach Israel, reiste in die DDR und wurde schließlich der erste gesamtdeutsche Bundespräsident. Einer, der über Parteigrenzen hinweg agierte, einer, der Politiker immer wieder kritisierte. Bis zu seinem Tod an seiner Seite Ehefrau Marianne.
Ich bin dankbar dafür, dass ich vor 57 Jahren die beste Antwort bekommen habe, die mir je widerfahren ist in meinem Leben, nämlich das Ja-Wort meiner Frau.
Er war beliebt wie kaum ein anderer Politiker. Am 11. Februar verabschiedete sich Deutschland in einem Trauerstaatsakt offiziell von Richard von Weizsäcker.
Tja, und traurig sind heute in Deutschland tatsächlich sehr viele. Hier vor dem Schloss Bellevue, in dem von Weizsäcker selbst nur noch in den letzten Monaten seiner Präsidentschaft residierte, hängt die Fahne heute auf Halbmast. Obwohl der CDU-Mann und ehemalige regierende Bürgermeister von Berlin selbst lang genug ein Parteipolitiker war, schwebte er als Bundespräsident über der Politik. Es blicken jedenfalls auch viele derer zu ihm hinauf, die keine politischen Weggefährten waren. Axel Finkenwirth zeigt die Reaktionen aus Berlin.
Die Nachricht vom Tod des ehemaligen Bundespräsidenten bewegt die Menschen. Schon am frühen Abend kommen die Ersten ins Schloss Bellevue, um sich ins Kondolenzbuch einzutragen.
Wir haben ihm als Westberliner sehr viel zu verdanken und ich habe ihn auch als Präsidenten gut in Erinnerung.
Trauer und Würdigung des Verstorbenen auch durch die drei ranghöchsten Repräsentanten des Landes.
Unser Land verliert mit ihm einen großartigen Menschen und ein herausragendes Staatsoberhaupt.
Er hat insbesondere einen nachhaltig prägenden Beitrag zum Umgang der Deutschen mit ihrer jüngeren Geschichte geleistet.
Ich werde nie seine Ansprache am 3. Oktober 1990 vergessen und meinen inneren Jubel, als er sagte: So erleben wir den heutigen Tag als Beschenkte.
Dass Richard von Weizsäcker in seiner Rede 1985 den 8. Mai zum Tag der Befreiung erklärte, war eine Zäsur. Anerkennung und Dankbarkeit dafür von den Partei- und Fraktionsvorsitzenden im Bundestag.
Für mich ist er jemand gewesen, der mich mit der Generation meiner Väter versöhnt hat, mit dem einfachen Satz: Der 8. Mai 1945 war ein Tag der Befreiung.
Es hat gerade Menschen wie mir, die zwar in Deutschland geboren sind, aber deren Vorfahren nicht aus Deutschland stammen, den Weg in die Staatsbürgerschaft, den Weg zum Deutschsein erleichtert.
Wissen Sie, er strahlte eine ganz andere, tolerante, libertäre politische Kultur aus. Und das ist etwas, was wir dringend benötigen und was uns heute häufig fehlt.
Mit seinem Eintrag ins Kondolenzbuch würdigt Bundespräsident Gauck die Lebensleistung von Weizsäckers, eines Präsidenten, der das Land so prägte wie wenig andere.
In großer Dankbarkeit verneige ich mich vor einem großen Deutschen.
Und auch wir wollen Richard von Weizsäcker noch einmal würdigen in einem Kommentar von Reinhard Becker vom Südwestrundfunk.
Dieser Bundespräsident hat sich um Deutschland verdient gemacht, hat das Land geprägt und weitergebracht wie kaum ein anderer. Das ist kein floskelhaftes Nachrufen, kein Schönreden am Tag des Todes. Nein, Richard von Weizsäcker hat Maßstäbe gesetzt, hat Deutschland und den Deutschen den Spiegel vorgehalten, hat die Auseinandersetzung mit der dunklen Zeit von Nazi-Deutschland endgültig zum nationalen Anliegen erhoben. Er konnte das, war dabei glaubwürdig wie kein anderer, weil er und seine Familie die düstere Zeit selbst erlebt hatten, weil der Vater in Nürnberg verurteilt wurde wegen seiner engen Verstrickung mit dem NS-Regime. Ohne Beschönigung setzte von Weizsäcker sich mit den deutschen Verbrechen der Nazi-Zeit auseinander. Dass er den Tag des Kriegsendes 1945 und den Zusammenbruch des Nazi-Regimes als Tag der Befreiung sah, hat vielen Verdrängern in Deutschland die Augen geöffnet, hat zu Diskussion und auch Widerspruch geführt. Das hat diesem Land gut getan. Beliebt war von Weizsäcker aber auch, weil er unbequem war, weil er dem damaligen Kanzler Helmut Kohl widersprochen hat und weil er glühend für die Überwindung der Spaltung in Deutschland und Europa eingetreten ist. Richard von Weizsäcker war der erste Bundespräsident aller Deutschen. Er war bürgernah wie kaum ein anderer, ein Präsident der Extraklasse.
Reinhard Becker kommentierte: Seht her, ich habe gewonnen. Und Bernd Lucke hat allen Grund, sein Parteivolk kräftig zu umarmen. Denn in Bremen stimmten sie heute seinem Plan zu. Nicht einer von dreien will er sein, sondern alleiniger Chef der rechtskonservativen Alternative für Deutschland. Einzig Lucke will die politische Richtung vorgeben und die Führungskompetenz nicht mit seinen Co-Vorsitzenden teilen. Nun hat er am Ende des Jahres bei einer Wahl dazu die Chance, aber mit einer Stimme wird die AfD auch dann kaum sprechen, wenn sie nur einen Chef hat. Über den Parteitag berichtet Alexander Noth.
Die AfD feiert sich selbst und Bernd Lucke ist da angekommen, wo er hin wollte, an der Parteispitze. Die Satzungsänderung der AfD macht dies jetzt ab Dezember möglich. Nach zähen 12 Stunden des Hin und Her, ewigen Antragstiraden und unzähligen Abstimmungen wirkt dieser Beschluss wie eine Befreiung. Bernd Lucke hat diesen Triumph vorbereitet, ist Stunden zuvor noch sichtlich angespannt. Ursprünglich wollte er seine, wie er sagt, persönliche Rede ohne die Anwesenheit der Presse halten, entscheidet sich aber kurzfristig noch um.
Ich weiß, dass viel von dem Vertrauen, was wir gewonnen haben, sich auch mit meiner Person verbindet. Ich bin wie kein anderes Mitglied der Partei das Gesicht der Partei gewesen. Ich werde immer und immer wieder von Menschen draußen angesprochen, die mir Mut zusprechen, die mir ihr Vertrauen entgegenbringen, die ihre Hoffnungen in unsere Partei setzen.
Die Debatte nach Lukes Rede durchaus hitzig.
Ich plädiere dafür, einen solchen narzisstischen Anspruch von Herrn Lucke abzulehnen.
Er riskiert für seinen Plan die Spaltung der Partei. Er riskiert einen Bürgerkrieg.
Widerstand nicht gegen Lucke, aber gegen die AfD formiert sich unterdessen vor der Tür. Die Delegierten nutzen dieses Spektakel, um sich auf dem Balkon die Beine zu vertreten. Trotz der Provokationen bleibt es weitestgehend friedlich. Die AfD ist heute dem Ziel, sich eine Struktur zu geben, ein großes Stück näher gekommen. Sie rückt damit aber auch von ihrem ursprünglichen Ideal ab, nämlich basisdemokratisch zu sein. Der Sieger, er heißt heute Abend Bernd Lucke.
Im Ukraine-Konflikt hatten wir erst gestern über heftige Kämpfe berichtet. Die Chancen, diese auf diplomatischem Wege zu beenden, sind auch heute nicht gestiegen. Die Kurznachrichten mit Thorsten Schröder.
Ein Treffen der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe in Weißrussland wurde ohne Ergebnis abgebrochen. Die Konfliktparteien warfen sich gegenseitig vor, die Suche nach einer friedlichen Lösung zu behindern. An den Gesprächen hatten unter anderem Vertreter der ukrainischen Regierung, der pro-russischen Separatisten und Moskaus teilgenommen. Sie wollten über eine mögliche Feuerpause für die Ostukraine und den Abzug schwerer Waffen verhandeln. Der Verfassungsrichter Sergio Mattarella wird neuer Staatspräsident von Italien. Der 73-Jährige erhielt in der Wahlversammlung im vierten Durchgang die nötige absolute Mehrheit der Stimmen. Mattarella folgt auf Giorgio Napolitano, der aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten war. Der neue Staatspräsident gilt als Wunschkandidat von Regierungschef Renzi. Die Ankündigung der neuen griechischen Regierung, nicht mehr mit der sogenannten Troika zusammenzuarbeiten, ist in der Europäischen Union auf Kritik gestoßen. EU-Parlamentspräsident Schulz bezeichnete es in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung als verantwortungslos, sollte Athen die Kooperation mit EU-Kommission, IWF und EZB einstellen. Unterdessen sagte Griechenlands Ministerpräsident Tsipras nach Angaben aus Regierungskreisen, sein Land werde seine Schulden zurückzahlen und nicht einseitig handeln. Nach ARD-Informationen wird er am Mittwoch zu Gesprächen nach Brüssel reisen. In Hamburg sind mehrere tausend Menschen für die Rechte von Flüchtlingen auf die Straße gegangen. Zu der Aktion hatte ein Bündnis von mehr als 90 Organisationen aufgerufen. Die Demonstranten forderten Wohnraum und uneingeschränkte Arbeitserlaubnisse für alle, unabhängig von der Staatsangehörigkeit.
Was Syriza in Griechenland geschafft hat, das ist auch das Ziel von Podemos in Spanien, einer linken Partei, die heute in Madrid 100.000 Menschen auf die Straßen brachte. Podemos heißt Wir können, und diese zwei Worte machen den Menschen Mut. Auch in Spanien sind sie wütend auf die Etablierten im eigenen Land und wütend auf Europa, das zum Sparen zwingt. Und die Antwort, die Podemos bietet, hört sich bekannt an. Nicht Europa bestimmt, sondern wir, rufen die neuen Politiker, die nicht nur unangepasst reden, sondern sich auch leger kleiden. Über die Demonstration für mehr Demokratie, Jörg Rheinländer.
Das ist Maria Luisa Campos. Maria Luisa ist 68 Jahre alt. Nein, sie geht nicht auf jede Demo, aber heute, sagt sie, kann sie nicht zu Hause bleiben. Denn auch sie ist nicht einverstanden mit der Politik in Spanien. Diese Sparpolitik führt doch nirgendwo hin. Den Leuten geht's einfach nur schlecht. Mit dieser Einschätzung ist sie nicht allein. Gut 100.000 Menschen ziehen heute durch die Straßen von Madrid. Tick-Tack, die Zeit der etablierten Politiker läuft ab, rufen sie. Und sie unterstützen Podemos, die neue linke Partei. Die ist gerade ein Jahr alt, aber liegt in manchen Umfragen schon vor den regierenden Konservativen. Und sie mobilisiert die Menschen. Erst recht nach dem Wahlerfolg von Syriza in Griechenland. Viele Spanier ächzen noch immer unter den Folgen der Krise. Der leichte Aufschwung der Wirtschaft kommt bei ihnen nicht an. Das Ziel der Demonstranten, die Puerta del Sol in Madrid, ein symbolischer Ort. Vor 4 Jahren kampierten hier die Indignados, die Empörten. Sie forderten schon damals einen Wandel in der Politik. Heute will Pablo Iglesias als Generalsekretär von Podemos den Weg durch die Institutionen antreten. Es scheint, als könnte das klappen. Der Gegner ist auch schon ausgemacht. Die Mächtigen müssen wissen, dass nicht die Bundesbank, nicht die Troika, nicht Frau Merkel bestimmen. Der Souverän in Europa, das sind die Bürger. Auch aus Spanien könnten also schon bald neue Töne kommen. Und Maria Luisa, wen wird sie im Herbst wählen? Das weiß ich noch nicht so genau, aber es ist ja auch noch Zeit bis zur Wahl. Nicht jeder Demonstrant ist also automatisch eine Stimme für Podemos, aber ohne Podemos geht auch nichts mehr in Spanien.
Und wir kommen zum Sport und zur Fußball-Bundesliga. Nach dem 4:1-Kracher gestern Abend und der ersten Saisonniederlage von Bayern München konnte man eigentlich nur hoffen, dass die Mannschaften heute genauso viel Lust aufs Tore schießen haben wie die Wolfsburger, Katja Wunderlich.
Ganz im Gegenteil, da konnten die Verfolger aus Mönchengladbach und Schalke heute jedenfalls nicht mithalten. Für den Champions-League-Anwärter vom Niederrhein reichte es beim Abstiegskandidaten aus Stuttgart nur zu einem mageren 1:0. Aber am Ende zählen nur die Punkte. Bei den Schwaben dagegen hat sich eine große Verunsicherung in den Köpfen festgesetzt, obwohl noch nie eine Mannschaft mit Huub Stevens als Trainer abgestiegen ist. Doch genau das droht den Stuttgartern jetzt. Die einen wollen raus aus der Dunkelheit des Tabellenkellers, die anderen streben nach dem Glanz der Champions-League-Plätze. Und denen ist Schalke mit dem heutigen 1:0-Sieg gegen Hannover 96 etwas näher gekommen. Allerdings muss das Team von Trainer Di Matteo am Dienstag gegen die Bayern ran. Und dann könnte die Sache allerdings ganz schnell wieder anders aussehen, vor allem weil ein wichtiger Mann fehlen wird. Die weiteren Ergebnisse: Mainz-Paderborn 5:0, Freiburg-Frankfurt 4:1, Hamburg-Köln 0:2, Leverkusen-Dortmund 0:0. Bereits gestern besiegte Wolfsburg München mit 4:1. Morgen trifft noch Bremen auf Berlin und Augsburg empfängt Hoffenheim. Die Tabelle. Trotz der ersten Saisonniederlage bleibt Bayern München souveräner Spitzenreiter vor Wolfsburg, München, Gladbach und Schalke. Leverkusen und Augsburg auf den Europa-League-Plätzen. Die zweite Hälfte beginnt mit Köln, dann Mainz, Paderborn und Freiburg. Hamburg auf Rang 15, auf den Abstiegsplätzen Stuttgart und Dortmund. Den deutschen Handballern dürfte heute eine zentnerschwere Last von den Schultern gefallen sein. Mit letzter Kraft konnten sie sich bei der WM in Katar Platz 7 sichern und damit auch die Teilnahme an einem Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele 2016 in Rio. Im abschließenden Platzierungsspiel gelang der Mannschaft von Trainer Sigurdsson ein 30:27 gegen Slowenien. Alleine 13 Treffer gingen dabei auf das Konto von Uwe Gensheimer.
Der Weltmeister ist jetzt auch Europameister. Francesco Friedrich ist in La Plagne im kleinen Schlitten zum Titel gerast. Mit Anschieber Martin Grotkopp lief es am Start nicht optimal. In der Bahn aber fand der Oberbärenburger die beste Linie, war schnell unterwegs und siegte mit 400 Sekunden Vorsprung vor dem Letten Oskar Smelbadis. Dritter wurde Rico Peter aus der Schweiz. Für Friedrich war es der erste EM-Titel seiner Karriere.
Vielleicht ist das auch Ihr Glückstag heute. Hier sind die Lottozahlen. 7, 27, 42, 45, 46, 47, die Superzahl, die 5. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580.
So, kurz vor Mitternacht noch ein Blick auf das Wetter. In einigen Bundesländern sind gerade Ferien und in den Bergen liegt Schnee. Das passt ganz wunderbar. Und Carsten Schwanke weiß sicherlich, ob es so weitergeht mit dem weißen Winter.
Es geht auf jeden Fall so weiter. Schon ganz aktuell in diesen wenigen Minuten vor Mitternacht schneit es in gleich 4 verschiedenen Regionen. Und die Radarbilder zeigen uns auch direkt, wo. Wir haben zum einen ein schmales Regenband und Schneefallband. Regen eher in Ostfriesland, aber Schnee dann hier etwa ab der Lüneburger Heide rüber bis nach Berlin und Brandenburg. Dann haben wir ein Schneefallgebiet in Oberfranken. Auch geht es runter bis Mittelfranken. Dann ziehen gerade ein paar Schneeschauer vom Bodensee Richtung Allgäu weiter. Und die kräftigsten Schneefälle gibt es im Saarland und in der Pfalz. Hier fallen zur Stunde etwa 2 bis 5 Zentimeter Neuschnee pro Stunde. Also hier wächst die Schneedecke ordentlich an. Außerdem gibt es ein anderes Thema in dieser Nacht: Glätte. Und das kann nämlich überall passieren, denn die Temperaturen gehen zurück auf frostige Werte. 0 bis minus 5 Grad werden es verbreitet sein. Wenn es aufklart, sogar kälter, zum Teil bis zu minus 11 Grad sind durchaus möglich. Morgen Vormittag dann starten wir weiterhin mit diesem schmalen Niederschlagsband im Norden Deutschlands. Da gilt erneut Richtung Nordseeküste eher Schneeregen, ansonsten ist es leichter Schneefall. Und im Süden ziehen immer wieder dann morgen allerdings eher leichtere Schneeschauer, vor allem über Baden-Württemberg und Bayern hinweg. Am Nachmittag gibt es außerdem noch etwas stärkere Schauer in Form meistens so von Schneeregen im Westen Deutschlands. Denn dann steigen hier die Temperaturen im Laufe des Tages doch auf 3 bis 4 Grad plus. In der Osthälfte ist es mit 1 bis 3 Grad etwas kühler und in den Mittelgebirgen sowie in den Alpen bleibt es den ganzen Tag über frostig. Der Wind weht dazu aus westlichen bis südwestlichen Richtungen. In den nächsten beiden Tagen geht es wechselhaft weiter. Am Montag Schneefall im Süden. In der Nordhälfte ist es eher nasskalt, ab und zu Schneeregen oder Schneefall. Am Dienstag wird es kühler, vor allem nachts dann wirklich verbreitet. Unter minus 5 Grad im Süden, unter minus 10 Grad. Tagsüber flockt es ein bisschen. Deutlich kälter wird es dann insgesamt, muss man sagen, ab Mittwoch. Und zwar in ganz Deutschland. In der zweiten Wochenhälfte werden wir verbreitet auch tagsüber im frostigen Bereich bleiben. Also, Karin, der Winter geht jetzt erst so richtig los.
Danke, Carsten. So, nach dem Wetter zum Sonntag kommt jetzt das Wort zum selbigen, wie immer um diese Zeit. Die nächste Tagesschau meldet sich gegen 2.10 Uhr und wir sind selbstverständlich morgen wieder für Sie da und wünschen eine gute Nacht.